Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ich hier stehe und Gottes Wort verkündigen darf. Gehört ja zu den Urberufungen eines Pfarrers. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei der FEG, dass sie den Mut hat, als freie Gemeinde einen pensionierten landeskirchlichen Pfarrer hier vorne hinzulassen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also vielen Dank. Wir sind, also meine Frau und ich, im Sommer letzten Jahres, nach fast 40-jähriger Dienstzeit, 30 Jahre davon in Rimbach im Odenwald, hierher nach, also pensioniert worden, ich bin pensioniert worden und hierher nach Rimbach, nach Wiesloch gezogen. Ja, und dann waren wir auf der Suche und in dieser Zeit ging es uns nicht ganz so gut. Ich kenne das ja einige von euch, wenn man wirklich sonntags nach etwas sucht, was einen die Woche überträgt, was hält, was Kraft gibt, wirklich gutes Futter. Und das haben wir bei euch gefunden. Und deswegen sind wir gerne hergekommen, denn dann haben wir noch einen wunderbaren Ehe-Alpha-Kurs mitgemacht, der hat uns dann sozusagen richtig hier in dieser Gemeinde verortet. Wir erfahren viel Gutes in dieser Gemeinde und ich möchte gerne mit dieser Predigt Gutes an euch zurückgeben. Soweit meine Vorrede. Der letzte Sonntag war in der Tat, Christiane hat es bei der Begrüßung ja schon gesagt, von der Evangelischen Allianz, Weltallianz, als Gebetstag für die verfolgte Christenheit angesagt. Dies geschieht ja schon seit einer Reihe von Jahren. Ich empfehle dieser Gemeinde, das auch wirklich wahrzunehmen. Und das ist ja letzten Sonntag auch schon geschehen. Und ich möchte das gerne heute einfach noch mal ein Stück weiterführen, eben weil es dringend notwendig ist, dass wir als westeuropäische Christenheit diese Realität der verfolgten Kirche wahrnehmen. Und zwar nicht nur wahrnehmen im Sinne einer Information unter vielen, sondern wahrnehmen mit einem brennenden und einem betenden Herzen und so Anteil nehmen. Wir haben heute also in gewisser Weise eine Fortsetzung des letzten Sonntags und ich möchte dieses wichtige Thema der verfolgten Kirche biblisch durch einige Schneisen aus der Apostelgeschichte vertiefen. Und eine starke Unterstützung für mich und hoffentlich natürlich dann auch für euch, ist dabei die Tatsache, dass ich in der vergangenen Woche von Sonntag bis Mittwoch auf einem sehr bewegenden Kongress, nämlich im Gästehaus Schönblick bei Schwäbisch oder in Schwäbisch Gmünd gewesen bin, wo es um die verfolgte Kirche ging. Und nun habe ich das Vorrecht, noch ganz erfüllt und bewegt von diesem Kongress vor euch darüber zu sprechen. Wir müssen uns klar machen, dass das Thema Christenverfolgung in den Medien und in der Öffentlichkeit unserer Gesellschaft lange ignoriert wurde. Man meinte, das wäre im besten Fall eine Sache bei den alten Römern gewesen, als dieser durchgeknallte Kaiser Nero Rom ansteckte und dann anschließend die Christen als Schuldige in den Arenen der Stadt zur Volksbelustigung hinrichten ließ. Vielleicht gab es auch noch die Verfolgung einzelner Christen im früheren großen Sowjetreich mit seinen diversen Gulags. Okay, das mag es gegeben haben, aber Gott sei Dank ist das ja jetzt alles rum. Nein, Christenverfolgung, das hatte weder unsere politische noch auch unsere kirchlich-evangelische Öffentlichkeit noch die Medien auf ihrer Agenda. Das passte auch nicht so recht. Also Christen als Verfolger, da war man besser zu Hause. Kreuzzüge, Inquisition und all die schlimmen Dinge, die ich nicht verharmlosen will. Aber die sind sozusagen ganz klar im Blick. Aber dass Christen Verfolgte sind, weigerte sich unsere Öffentlichkeit lange wahrzunehmen. Falls es aber doch geschah, dass man es nicht leugnen konnte, dass Christen sogar ermordet wurden, ich erinnere an die Vorfälle im Jemen vor einigen Jahren, dann bestand die Tendenz in unserer Berichterstattung, irgendwie sind die Betroffenen selber dran schuld. Wahrscheinlich haben sie es mit ihrem Glauben übertrieben. Interessanterweise sah das die katholische Kirche schon immer anders, weil sie Weltkirche ist und als Weltkirche in den Regionen, in denen Christen diskriminiert und verfolgt wurden, dies oft im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leibe erfahren hat. Doch heute kann auch unsere politische und kirchliche Öffentlichkeit dieses Unrecht der weltweiten Christenverfolgung nicht mehr ignorieren. Da sind zum einen christliche Werke wie Open Doors. Da war ja im vergangenen Jahr auch ein Mitarbeiter von Open Doors hier. Also es ist doch auch eine ganz qualifizierte Wahrnehmung, die ihr als Gemeinde habt. Christliche Werke wie Open Doors, das mit seinem jährlichen Index der Verfolgung die 50 Staaten markiert, in denen Christen am meisten verfolgt werden. Und mit diesem Verfolgungsindex hat Open Doors ein wirklich aufklärendes und öffentlichkeitswirksames Instrument geschaffen, sozusagen ein Negativ-Ranking der Religionsfreiheit. Die traurigen Spitzenreiter auf diesem Index, wisst ihr es? Nordkorea, Saudi-Arabien und Afghanistan. Afghanistan liegt auf dem dritten Platz, das Land, in dem die Bundeswehr die westliche Freiheit verteidigt hat. Das sind zum anderen hochkarätige Politiker wie Volker Kauder, der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Bundestag, der das Thema der Religionsfreiheit und darin der Christenverfolgung zu seiner Sache auch öffentlich und politisch macht. Ich weise gerne auf das hervorragende Buch von ihm hin. Das liegt jetzt hinten am Büchertisch. Ich habe es mitgebracht. Man kann es bestellen. Es ist auch sehr preiswert. Es heißt, also er ist der Herausgeber, Verfolgte Christen, Einsatz für die Religionsfreiheit. Und da ist zum Dritten natürlich, liebe Geschwister, die Lage der verfolgten Christen selbst. In Syrien, in Ägypten, in Eritrea, in Nordnigeria, im Nordsudan, im Irak, in Pakistan. Ich könnte diese Liste fast beliebig noch verlängern, die so himmelschreiend ist, dass auch unsere säkulare Presse sie heute nicht mehr ignorieren kann. Auch wir deutsche Christen, die, wenn wir ehrlich sind, sich in ihrer Komfortzone doch ganz gemütlich eingerichtet hat, auch wir werden herausgefordert. Wozu werden wir herausgefordert? Wir werden herausgefordert zum Gebet zuallererst. Zum Gebet. Wir werden herausgefordert, das Wort Gottes neu zu studieren mit diesem Blick der verfolgten Kirche. Und das, was wir im Wort Gottes und im Gebet erkannt haben, nun auch konsequent zu leben. Nicht mehr und nicht weniger. Schauen wir in die Apostelgeschichte, in dieses Geschichts- und Glaubensbuch der jungen Kirche. Vor seiner Himmelfahrt versammelt Jesus seine Jünger und gibt ihnen seinen Auftrag, gibt also ihnen ihre Berufung mit. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Hier, liebe Geschwister, finden wir die Schlüsseldefinition für Christsein. Und das müssen wir uns deutlich machen. Was bzw. wer ist ein Christ? Jetzt kommt die Standardantwort, die natürlich auch nicht falsch ist. Einer, der an Jesus glaubt. Gewiss. Aber das reicht nicht ganz aus, so wie wir meistens den Glauben verstehen. Ein Christ ist ein Zeuge seines Herrn, Jesus Christus. Und die Grundausstattung eines Zeugen des Herrn Jesus Christus ist der Heilige Geist. Der Zeuge ist ein Begriff aus dem Recht, aus der Gerichtssprache. Ein Zeuge hat etwas ganz Bestimmtes gesehen bzw. erlebt, was ihr mit dem Anspruch, die Wahrheit zu sagen, weitergibt, eben bezeugt. Zum Wesen des Zeugen gehört also, dass das, was er erlebt hat, nicht für sich behält, sondern dass er es weitergibt, und zwar nicht nur im Geheimen, sondern öffentlich, unter Eid. Und genau so versteht es Jesus. Seine Zeugen geben ihr Zeugnis öffentlich weiter. Da treffen wir auf die schnörkellose, missionarische Grundausrichtung des Christseins. Es geht nicht nur um einen Glauben, liebe Geschwister, den ich dann tief in meinem Herzen trage, im Zweifelsfall so tief, dass es keiner merkt. Nein, Jesus macht uns zu seinen Zeugen, damit und nimmt damit unsere ganze Existenz innen und außen in Anspruch, unser ganzes Leben. Und deshalb brauchen wir auch als Zeugen seinen Heiligen Geist. Wir brauchen seine Freude, wir brauchen seine Geduld, seinen Mut, seinen Trost, seine Ausdauer, seine Liebe zu den Menschen, seine Kraft zum Gebet. Wir brauchen seine Vergebungsbereitschaft. Menschen, die öffentlich deutlich machen, dass sie Zeugen des Herrn Jesus sind, brauchen ultimativ den Heiligen Geist. Wenn wir dagegen einen keiner merkt irgendetwas Glaube an Jesus haben, dann brauchen wir natürlich auch keinen Heiligen Geist. Wenn wir noch einen Blick auf das griechische Wort für Zeuge werfen, dann erkennen wir noch besser, worum es geht. Martys, das ist auf Griechisch der Zeuge. Und die Zeugen sind die Martyres. Und das Martyrium ist der Zeugendienst des Christen für seinen Herrn, der auch die letzte Konsequenz, die eigene Lebenshingabe mit einschließt. Der Märtyrer, liebe Gemeinde, ist ein genuin christlicher Begriff, der deutlich macht, dass wir an unseren Urmärtyrer, an unseren großen Zeugen Jesus selbst und an seine Liebeshingabe, an seine Lebenshingabe, an sein Liebesopfer für diese Welt gebunden sind und gebunden sein wollen. Lasst euch dieses gute Wort nicht durch die Berichterstattung von islamistischen Bombenlegern verdrehen und kaputt machen. Das sind keine Märtyrer, das sind selbstmörderische Mörder, besessen von einem religiös-politischen Wahn. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem christlichen Verständnis des Märtyrers bzw. des Martyriums zu tun. Im Gegenteil, es ist seine perverse Verdrehung. Wir schauen auf den nächsten Text. In der Apostelgeschichte wird uns in Kapitel 7 das erste christliche Martyrium in diesem Sinne der Lebenshingabe bis zum Tod berichtet. Stephanus ist der erste christliche Märtyrer in diesem Sinne. Stephanus, einer der 7 Diakone, zugleich ein kluger und leidenschaftlicher Evangelist, verkündigt mit großer Klarheit Jesus als Retter und Messias Israels. Er kommt dadurch in Konflikt mit den verschiedenen jüdischen Gruppen, wird verhaftet, wird vor den Hohen Rat gezerrt, doch auch dort verkündigt er ohne Furcht Jesus, den auferstandenen und siegreichen Herrn. Und das bringt seine Zuhörer so in Rage, dass sie ihn aus der Stadt hinausstoßen und steinigen. Dabei wird deutlich, liebe Geschwister, wie Jesus der Maßstab für seinen Zeugen Stephanus ist. Auch er betet vor seinem Tod im Geist der Vergebung: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Erkennen wir, dass wir dafür den Heiligen Geist brauchen, um nicht in den Geist des Hasses und der Rache zu verfallen? Christliches Martyrium lebt gerade auch in der Lebenshingabe bis zum Tod aus dem Geist der Vergebung und nicht aus dem Geist der Rache oder der Vergeltung. Und wisst ihr, liebe Geschwister, dieser Geist der Vergebung mitten im Martyrium erschüttert heute viele Moslems zutiefst und lässt sie ins Fragen kommen bezüglich des Islams und macht sie offen für das Evangelium. Als die Frau von Tilman Geske eine der drei ermordeten Christen im türkischen Malatya, erinnert euch vielleicht vor etwa 5 Jahren, den Mördern ihres Mannes wenige Wochen danach öffentlich Vergebung zusprach, war das ein überwältigendes Zeugnis der befreienden und der heilenden Liebe unseres Herrn Jesus, das viele muslimische Menschen im Herzen erreicht und erschüttert hat. Liebe Geschwister, wenn es stimmt, dass in der Zusage und in der Beauftragung Jesu an seine Jünger, ihr werdet meine Zeugen sein, die grundsätzliche Beschreibung unseres Christseins gegeben ist, dann muss uns klar sein, wie wichtig der öffentliche Charakter unseres Zeugeseins ist. Unter dem Slogan Religion ist Privatsache wird ja zurzeit der öffentliche Raum immer christentumsloser, sozusagen leergekehrt. Die geforderte Abschaffung von St. Martin bzw. seine Umbenennung in Sonne, Mond und Sternefest war ja die letzte Attacke in diese Richtung. Nun ist an dieser Aussage, Religion ist Privatsache, ja durchaus etwas Richtiges dran, nämlich, dass mein Glaube meine persönliche Entscheidung ist, die mir auf gar keine Weise, auf keinen Fall öffentlich vorgeschrieben werden darf und kann. Das wissen ja gerade die Freikirchen. Das Falsche an diesem Satz ist aber, dass die Folgen meines Glaubens, also mein Zeugendienst für Jesus, eben gerade nicht privat bleibt, sondern ganz bewusst öffentlich werden muss. Das unterschlägt dieser Slogan, Religion ist Privatsache. Wir schauen auf den nächsten Bibeltext aus der Apostelgeschichte. Hier wird deutlich, wie die Gemeinde diese beiden Räume hat und mit Leben erfüllt. Das sind die Häuser, in denen man sich in kleinen Gruppen, sozusagen im Hauskreis oder in der Hauskirche, privat trifft. Besonders zum gemeinschaftlichen Gebet, zur gegenseitigen Hilfe. Und interessanterweise feierte man in diesen Hauskreisen auch das Abendmahl. Wie ist das bei euch? Ist nicht üblich, nur in der... Also in der Landeskirche ist es ein Sakrileg. Also ein Hauskreis ist schon problematisch und wenn ein Hauskreis Abendmahl feiert, ist das dann ganz problematisch. Dabei ist es gut biblisch. Also man kann sich sehr gut hier auf die Apostelgeschichte beziehen. Also das ist das Haus, das ist der private Bereich, der sein Recht hat, der wichtig ist. Lebendige Gemeinden haben diese Zellen. Aber das ist nur der eine Raum. Der andere Raum ist der öffentliche Raum. Das sind die großen Vorhallen des Tempels. Hier traf sich die ganze Gemeinde zum Gottesdienst, und zwar täglich, nicht nur Sonntag. Nicht in eigenen Räumlichkeiten, nicht hinter eigenen Mauern, sondern auf dem Marktplatz. Und diese Gottesdienste waren immer Evangelisationsveranstaltungen, Einladungen zum Glauben, den ich dann auch persönlich und sichtbar festmache, also immer mit Altarruf. Und die Gemeinde wuchs täglich. Bei uns ist es ja schon schön, wenn sie sonntäglich wächst. Auf dem Kongress zum Thema Christenverfolgung, auf dem ich in der vergangenen Woche war und auf dem wir viele wirklich ergreifende Lebensberichte von Christen aus Verfolgungssituationen hörten, brach aus einem Teilnehmer förmlich die Frage heraus, ja sagen Sie doch mal, warum werden denn Christen eigentlich verfolgt? Sie lieben ihre Mitmenschen, sie leben oder mindestens versuchen sie es, nach den 10 Geboten zu leben. Sie sind ehrlich und verlässlich, sie machen keine Aufstände, sie dienen der Wahrheit. Solche Leute verfolgt man doch nicht, solche Leute werden doch dringend gebraucht. Ja, warum? Warum werden Christen verfolgt? Warum bringt unser Zeugendienst für Jesus uns in Konflikte und Spannungen, in Kritik und Ablehnung? Der nächste Text. Unser Bibelwort aus der Apostelgeschichte 5 gibt uns die Antwort. Petrus aber und die Apostel sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Unser Zeugesein für Jesus führt uns immer wieder in Situationen, liebe Geschwister, in denen wir die Machtfrage stellen müssen. Wer hat die Macht? Wer hat das Sagen? Die Mächte dieser Welt oder unser Herr Jesus Christus? Und diese Frage ist für uns Christen eben keine offene Frage, sondern sie ist entschieden. Jesus ist der Herr. Er relativiert alles andere. Und Jesus, das müssen wir uns merken, hat immer zwei Plätze besetzt. Wisst ihr welche? Den ersten und den letzten. Alles andere, die Mächte, Ansprüche, Forderungen dieser Welt, ebenso wie unsere Wünsche und Ängste, unsere Hoffnungen, unser Scheitern, die Menschen, die wir lieben und die wir fürchten, alles andere bewegt sich zwischen dem zweiten und dem vorletzten Platz. Der erste und der letzte Platz gehört Jesus allein. Ist das klar? Ist das auch für uns klar? In der Verzweiflung neigen wir wozu? Wir sind doch die Allerletzten. Und im Hochmut neigen wir wozu? Wir sind doch die Allerbesten. Von Gustav Heinemann, dem späteren Bundespräsidenten, stammt der Satz, den er 1950 auf der Abschlusskundgebung, es war eine der ersten Kirchentage damals, auf der Abschlusskundgebung des Kirchentags in Essen sagte. Er war damals Oberbürgermeister von Essen. Gustav Heinemann kam ja aus dem CVJM, war ein engagierter Christ. Er war damals Oberbürgermeister von Essen und es waren unruhige Zeiten. Er sagte, sagt der Welt, wenn sie euch Angst machen will, eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Ja, so ist es. Das ist die Wahrheit, liebe Gemeinde. Das ist unser Zeugendienst. Wir müssen wissen, allerdings, dass das die Welt nicht gerne hört. Die Welt will nicht entmachtet werden. Sie will auf dem Platz 1 sitzen und ihn einnehmen. Sie will uns an sich binden. Sie will uns abhängig von sich machen. Und sie will uns einschüchtern, wenn wir es nicht gleich kapieren. Als Zeugen Jesu Christi sind wir in einen Machtkampf gestellt, das müssen wir wissen. Dieser Machtkampf, dieser geistliche Krieg ist durch Jesus Christus, durch seine Hingabe in den Opfertod am Kreuz und durch seine siegreiche Auferstehung schon entschieden. Jesus ist der Sieger, aber noch wehrt sich die Welt verbissen, noch wehrt sich die Macht der Sünde mit Macht. Noch wehrt sich Satan, der alte Lügner. Und darum werden Christen bedrängt, diskriminiert, geächtet, in Lager und Gefängnisse gesperrt, ja getötet, weil wir an Jesus, unserem Herrn, in Liebe hängen, weil wir als Jesus-Leute den Mächten dieser Welt das Opfer verweigern, weil wir teilhaben an seinem Leiden und an seinem Sieg, heute schon und erst recht in Ewigkeit. Von Polycarp, dem Bischof von Smyrna im 2. Jahrhundert, es geht also jetzt auch lange zurück in der Geschichte der Christen, aber die Kirche hat viel Erfahrung mit Verfolgung. Von Polycarp, dem Bischof von Smyrna im 2. Jahrhundert, wird folgende Geschichte erzählt. Er war gefangen genommen worden und sollte nun vor dem Standbild des Kaisers opfern. Er musste gar nicht seinem christlichen Glauben abschwören. Die Römer waren da toleranter als die heutigen Islamisten. Nein, er sollte nur dem Kaiser opfern und dann konnte alles andere ja so bleiben. Also ich lüfte das Geheimnis, das ist Weihrauch. Also ein Körnchen, es sind gleich mehrere Körnchen, ein Körnchen Weihrauch. Nur ein Körnchen Weihrauch, so weit ist der römische Präfekt dem Bischof entgegengekommen, nur ein Körnchen Weihrauch hätte er in diese Opferschale werfen müssen und dann wäre Polycarp ein freier Mann gewesen. Aber er machte es nicht. Er warf auch nicht dieses klitzekleine, fast Senfkorncharakter, er warf auch nicht dieses kleine Körnchen Weihrauch in diese falsche heidnische Opferschale. Er nahm das Martyrium auf sich und starb für seinen Herrn, denn der erste und der letzte Platz ist von Jesus belegt. Und liebe Geschwister, wo stehen wir heute in der Gefahr, unsere Weihrauchkörnchen, ganz klitzekleine Körnchen, man sieht sie ja kaum, an falschen Altären zu opfern, zu räuchern? Wo rutscht bei uns etwas unter der Hand auf die Plätze, die allein Jesus gehören? Wo passen wir uns dieser Welt an, dass wir Jesus verleugnen, ohne dass man es auf Anhieb gleich merkt? Wo weichen wir dem Leiden um Jesu Willen aus, weil wir Ablehnung fürchten? Wo schließen wir falsche Kompromisse? Das Leiden um Jesu Willen, liebe Geschwister, haben wir als westliche Christenheit weitgehend verlernt. Natürlich kennen auch wir Leid, jeder von uns, ganz gewiss. Aber das ist meist ein schicksalhaftes, ein unfreiwilliges Leid. Leid, was wir uns wahrhaft nicht ausgesucht haben. Krankheit, Unfall, Katastrophen, seelische, wirtschaftliche Nöte. Und natürlich hilft uns auch hier der Glaube an Jesus, gewiss. Und wir dürfen auch beten, dass es vorübergeht. Das Leid um Christi willen, die Konflikte, in die wir als Zeugen unseres Herrn Jesus kommen, ist aber noch ein Leid anderer Art. Versteht ihr das? Nämlich, es hat unsere Entscheidung für Jesus, zu ihm zu gehören, zur Voraussetzung. Und dieses Leid würde sofort verschwinden, wenn wir diese Voraussetzung aufkündigen. Ja, Herr Jesus, ich will zu dir gehören, auch wenn es mich etwas, ja, auch wenn es mich viel kostet. Das ist das Leid um Jesu willen. Schauen wir uns noch an den nächsten Text an. Die junge Gemeinde kommt in die erste schwere Konfliktsituation mit der jüdischen Führungsriege. Petrus und Johannes haben diese wunderbare Heilung in Jesu Namen an diesem Gelähmten, an der schönen Pforte des Tempels, ja, vollzogen, haben diese Heilung erlebt im Namen Jesu. Und dann gab es natürlich einen riesen Auflauf und das hat Petrus ja zum Anlass genommen, evangelistisch von Jesus zu predigen. Das führt zu Konflikten, das hören eben nicht alle gerne, das muss man wissen, das hören nicht alle gerne. Das kommt zu Konflikten und am Abend, die steigern sich so, dass am Abend dieses Tages, der jetzt, wenn man das evangelistisch sieht, so wunderbar erfolgreich begonnen hat, am Abend dieses Tages werden die beiden verhaftet und am Tag darauf vor dem Hohen Rat verfolgt. Mit der strengen Auflage werden sie dann entlassen, nicht mehr von Jesus öffentlich zu reden. Nicht mehr öffentlich zu reden, was im Geheimen war, ist egal. Von Jesus nicht mehr öffentlich zu reden. Nun kommen sie zur Gemeinde zurück und berichten, was passiert ist. Und daraufhin macht die Gemeinde das erste Richtige, nämlich sie betet. Jetzt schauen wir uns aber mal an, was und wie sie betet. Herr, gib doch, dass der Druck aufhört. Herr, gib doch, dass die Leute uns mögen. Wir meinen es doch gut. Herr, gib uns Weisheit, dass wir nicht gleich anecken. Wir sind doch als Gemeinde noch so jung und unerfahren. Nein, nichts von alledem. Nein, sie gehen in die Offensive. Herr, du siehst ihr Drohen, aber hilf uns, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Sie beten nicht darum, dass dieses Drohen aufhört. Sie beten dafür, dass sie Mut bekommen. Schenke deinen Zeugen mit allem Freimut, dein Wort zu verkündigen. Ich bin ja traditionell ein lutherischer Theologe, deswegen sind diese Texte meist die Luther-Übersetzung. Im griechischen Text steht für Freimut Paresia. Paresia heißt zu Deutsch einfach Redefreiheit. Und Luther hat mit Freimut ein neues deutsches Wort geschaffen, weil es nicht einfach nur um Redefreiheit, es ist zu schwach, um den Mut frei zu reden, und zwar frei das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Ich finde es wunderbar, dieses Wort Freimut. Schenke deinen Zeugen mit Freimut dein Wort zu verkündigen. Das ist die Bitte der Gemeinde. Und als sie auf Druck und beginnende Verfolgung stieß, Herr, mach uns mutig, schenke uns Freimut, dein Wort öffentlich weiterzusagen. O Herr, und dann geht sie in die Offensive, sie hat es ja erfahren. O Herr, gib, dass Heilungen, Zeichen und Wunder in deinem Namen geschehen. Herr, hilf uns mutig vorwärts zu gehen, denn du bist der Sieger. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich könnte noch länger machen, aber wir sind noch nicht im Himmel. Da ist die Zeit abgeschafft. Das können wir heute von der verfolgten Kirche lernen, dass Jesus gerade seiner leidenden Kirche nahe ist, dass er sie an sein Herz nimmt, ihr geisterfüllte Vollmacht schenkt und sie mitten im Leid, mitten in der Verfolgung seine Siege erleben darf. So lasst uns fröhliche Zeugen unseres Herrn Jesus sein. Lasst uns, ja, wir wollen uns nicht einschüchtern lassen, sondern wir wollen mit Freimut, mit diesem Freimut, dieser Welt sagen, was sagen wir ihr? Deine Herren gehen, unser Herr aber kommt. Amen. Und in meiner Kirche gibt es nach der Predigt einen Kanzelsegen, und den möchte ich doch sehr bewusst sprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.